Ulrike Gero zu Gast auf Radio Marabu. Sie ist sehr frankophil, hat auch einen französischen Ehemann. Kinder leben in Frankreich. Aus diesem Grund jetzt ein 30 Minuten Nonstop Music Blog komplett mit französischer Musik. Und ich beginne aus den 90er Jahren mit Pascal Obispo.
J'avais perdu l'habitude dès que la solitude. J'avais perdu la mer et les déserts arides, même la chaleur des pullovers. J'avais perdu l'enfer. J'avais oublié les refrains qui nous rappellent à l'homme et ton foutu désordre, ce désordre essentiel mais si confidentiel. L'existence et les roses se fanent même à lundi. Au paradis, personne insensé, car ton armoire est vide, mes rêves me dévorent, mes draps sont glacés. Toutes les nuits, on n'a plus goût à rien, mais tant besoin de tout, ce qui pourrait remplacer un être indélébile. On cherche en vain le double, on serait prêt à tout.
Zurück in die 80er mit alternativen Künstlern Le Rita Mitsuko und Rose Laurent. We'll be right back.
30 Minuten Music.
Thank you. personne, c'est comme la vie qui s'arrête. J'ai des mouvements de colère, sous le troisième millénaire, tout casser, tout refaire. J'ai pas manqué de courage, c'était bien trop facile, te laisser en héritage.
Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer.
Sur excite élite qui s'agite.
Around the world. 30 Minuten Marabu.
Alternative Music.
Radio Marabu.
They have a secret word.
Radio Marabout.
Europe's alternative music.
What good do you think you could get out of working with someone?
How to do that in a new way. How to do that in a new way. How to do.
Something marvelous will happen.
Some technique idea. I'm sure, maybe if not, I shouldn't do that, you know?
Ein 30 Minuten Nonstop Music Blog war das mit Pascal Obispo, Rita Mitsuko, Rose Laurent, France Gall, Serge Gainsbourg, Daft Punk, M83 und Jean-Paul Gaultier, der Modeschöpfer.
Nein, keine Angst. Schräge Vögel wie der Marabu leben ewig. Marabu.
Und nun. Das Dossier!
Ein weiteres Mal begrüßt auf Radio Marabu, auch auf dem zweiten Sender DDR1 und natürlich in der kleinen Audiodatei Ulrike Gero. Hallo.
Nochmal, hallo.
Europa. Ich habe lange Zeit in einem Beruf gearbeitet, der eine fiskalische Bildung voraussetzt und die Euro-Geschichte so vor über 20 Jahren ja nunmehr wurde damals allgemein kritisch bewertet unter uns Bilanzbuchhaltern und was wir da alles so waren. Und ich gebe das mal so ganz rudimentär wieder, was da so diese Slogans waren. Verschieden, starke Volkswirtschaften kann man nicht über einen Kamm scheren, war ein Slogan. Der zweite Slogan, zuerst müssten Löhne, Sozialleistungen und sowas halbwegs nivelliert werden, auch Gesetze und Steuern etc., ne, damit diese gesamten Effekte, die man dann eben hat, wenn man in Albanien nur 200 Euro hat und bei uns halt 2000 damals noch, die hat man dann ja natürlich nicht. Und ähnlich argumentierten Sie in Ihrem Essay mit Hauke Ritz, Endspiel Europa, welches ich mit Gewinn gelesen habe, und da haben Sie mich so richtig von Ihrer Version des Europa überzeugt. Und da würde ich jetzt eigentlich mal bitten, Ihre Konzeption von Ihrem Hauptthema, ja sicherlich auch Europa, darzulegen, wie Sie sich das vorstellen. Ob man das jetzt noch hinkriegen kann oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber wie wäre denn die Konzeption gewesen?
Ja, aber schön, wenn ich Sie überzeugt habe, dann brauche ich ja nur noch 79 Millionen und ein paar Zehntausend andere deutsche Bürger davon überzeugen. Also das Buch, ich habe ja da rekurriert auf diesen Begriff, den ich 2013, 14 im Nachgang zur Bankenkrise in die Diskussion gebracht habe. Ich glaube, es war genau im März 2013 in der FAZ damals noch, warum Europa eine Republik werden muss. Und im Grunde war das meine Reaktion auf die Bankenkrise, die, wie Sie ausgeführt haben, komplett verheerend war. Also wo man da auch gesessen hat, ja, in irgendwelchen Banken, Landesbanken, Hypo Real Estate. Aber das war ja, also ich sag mal, grober Unfug. Ja, vor allen Dingen das, was wir darüber erzählt haben, weil wir haben das ja alles dann als faule Griechen geframed. Jetzt kann man den Griechen einiges andichten und sicherlich haben die auch ein bisschen schludrig gehaushaltet. Ja, aber die eigentlichen bösen Buben, um das mal ganz entspannt zu sagen, waren natürlich die deutschen Landesbanken, ja, die sozusagen die letzten Trash-Assets in New York gekauft haben und dann sozusagen Geld verloren haben, ja. Und dann wurde eben aus einer Bankenkrise eine Eurokrise und an der Eurokrise waren vermeintlich die faulen Griechen schuld, weil die nicht sparen können. Also ich war zu dieser Zeit in New York, ich war im deutschen Haus NYU, New York University, ich war jeden Tag mit irgendwelchen Finanzfritzen da in der City unterwegs, ja. Und wenn die lachen wollten, dann haben die einfach am Ende des Lunches gesagt, ja, wenn wir irgendein blödes Trash-Asset hatten, was keiner mehr kaufen wollten, dann haben wir eine deutsche Landesbank angerufen, ja. Vorzugsweise im Osten, wo man schlecht Englisch spricht und die haben uns alles abgekauft, ja. Also das war die Bankenkrise, aus der dann eine Eurokrise geworden ist, weil man das ja nicht erzählen konnte, in Deutschland schon mal gar nicht, dass wir vielleicht eine Mitverantwortung haben und dass die Banken schuld waren und nicht die Griechen, ja. Also da habe ich mich damals schon im, heute würde man sagen, Mainstream-Fernsehen für verkämpft.
Ja? Blende ich mich mal kurz ein, diese Diskussion habe ich in Erinnerung. Auch definitiv die Diskussion um die Republik Europa. Ich habe es dann nicht in der Gänze verfolgen können, wie jetzt die ausführen. Vielleicht wurden sie da auch verkürzt hier und da wiedergegeben. Aber diese Erinnerung habe ich definitiv.
Also bleiben wir mal bei dieser Euro-Geschichte. Das ist ja jetzt mal kein Geheimnis, ja, dass wir seit 92, seit dem Maastrichter Vertrag, im Grunde darüber diskutieren, dass man eine Währungsunion so nicht machen kann. So nicht, ja. Also nur die Währung vereinigen und sonst gar nichts, ja. Also weder sozial noch irgendwie eine Wachstumskomponente in den Statuten der EZB zu haben, so eben nicht. Darüber wurde ja gestritten. Und als wir das gemacht haben, Delors-Mitterrand-Kohl 92 war ja auch das Manifest der deutschen Volkswirte direkt draußen, direkt mit diesem Kernargument, wir können doch nicht hier so unterschiedliche Volkswirtschaften über einen Kamm scheren. Wir brauchen erst die politische Union, dann die Währungsunion, so hieß es ja von deutscher Seite. Und die Franzosen, darüber habe ich, ich weiß nicht, gefühlt 100 Artikel geschrieben, haben damals gesagt, wir brauchen ein Gouvernement économique, eine Wirtschaftsregierung. Ja, also es wurde groß darüber gestritten. Ich kann das jetzt im Detail nicht ausführen, weil es wirklich, dann müsste man ganz viele Details erzählen. Also, aber wichtig zum Beispiel, ja, dass wir ja die Wiedervereinigung gemacht haben, den Umtausch, innerdeutschen Umtausch, 1:1, D-Mark gegen Ostmark, ja, Papiergeld, Anführungsstriche, ja, und dann die Zinsen hoch sind auf 12%, und da waren wir aber schon in diesem europäischen Währungssystem, das heißt, wir haben bei den anderen Europäern die Zinsen natürlich auch auf 12% geschoben, die aber keinen innerdeutschen Umtausch hatten, ja, also wir haben die natürlich auch alle komplett geprellt, wie auch immer. Was ich sagen will, ist, es gab wahnsinnig viele Dysfunktionalitäten, was ich aber auch, und es war klar, dass das nicht funktioniert. Was ich auch gerne sagen würde, ist, ich habe für Jacques Delors gearbeitet, von 95 bis 98. Natürlich hat Jacques Delors das gesehen. Natürlich hat Mitterrand, der bis 95 gelebt hat, das gesehen. Natürlich wollte man es anders. Ich habe im Büro gesessen in Paris mit Jacques Delors, der morgens um 10 Uhr mal einen Whisky getrunken hat, weil das nach dem Amsterdamer Gipfel 97 klar war, dass wir die Sozialunion, die er gerne als parallel zum Euro, dass es klar war, dass er die nicht kriegt. Ja? Und Delors hat die Neoliberalisierung, die wir dann eben über den Euro bekommen haben, vorausgesehen. Und der Satz, den er mir damals bei diesem Glas Whisky gesagt hat, war: Aujourd'hui on a trahi les ouvriers européens. Heute haben wir die europäischen Arbeit Arbeiter verraten, ja. Mhm. Also es ist immer eins sozusagen, ah, dieser Euro, das funktioniert nicht und die Populisten und jetzt Dexit und so. Mhm. Und das andere ist nochmal aus eigenem Erleben in das Bemühen derjenigen zu gehen, die damals am Start waren politisch, die es gesehen haben, die es verhindern wollten, die es anders machen wollten und so weiter, ja. Und insofern ist das ein ganz kompliziertes Thema. Gehen wir jetzt mal, springen wir mal voraus, ja. Also wir wissen ja auch, dass die Amerikaner massiv reingegrätscht haben. Die Amerikaner wollten diesen Euro natürlich nicht haben, das ist ja Konkurrenzdehrung zum Dollar, ja. Gucken Sie sich mal an den Artikel von Fred Bergsten, ich glaube, der war im Dezember 97 in Foreign Affairs, The Euro will lead Europe to war, ja, wo die Amerikaner schon gesagt haben, wegen der asymmetrischen Spannungen wird Europa sozusagen über den Euro in den Krieg gehen und so weiter. Es gab also Hauen und Stechen über den Euro. Es gibt auch ein französisches Buch von meinem damaligen Freund, Journalist bei Libération, das hat den Titel La guerre de 7 ans, comment la France et l'Allemagne ont fait l'euro, also der siebenjährige Krieg, wie Deutschland und Frankreich den Euro gemacht haben. Das war ja kein Ponyritt, ja. Den Franzosen haben wir gesagt, das Ding heißt nicht EQ, das Ding heißt Euro, die Zentralbank kommt nach Frankfurt. Im Grunde haben die Deutschen sowieso gesagt, das nennen wir jetzt mal Euro, aber eigentlich ist es eine kaschierte D-Mark, ja. Also wir machen das hier. So. Und dann eben 15 Jahre später, so im Zuge der Bankenkrise, fliegen uns natürlich diese ganzen Asymmetrien in die Luft. Ja? Und anstatt, dass wir in dem Moment, das wäre ja, und da habe ich dann als Reaktion die Europäische Republik geschrieben, anstatt, dass wir in dem Moment sagen, jetzt machen wir es richtig, jetzt machen wir Sozialunion, jetzt machen wir Republik, jetzt machen wir gleiche Rechte für gleiche Bürger in Europa und so weiter, europäische Arbeitslosenversicherung, was auch immer, ja, in dem Moment geht Deutschland rein mit Austeritätspolitik, Schuldenbremse, wir wissen alles besser, die Griechen sind faul, die Italiener können nichts, die Franzosen auch nicht und so weiter, ja. Das war eigentlich das Ende von Europa. Also man muss ja auch nochmal verstehen, auch dazu habe ich viele Artikel geschrieben, aber der europäische Populismus, den wir heute so bedauern, also die PiS oder Orban oder Marine Le Pen oder so, das fängt nach der Bankenkrise an.
Richtig.
Ja, und das, was wir gemacht haben in dieser Bankenkrise, ist Walter Benjamin. Vor jeder faschistischen Periode steht eine gescheiterte soziale Revolution. Und ich erinnere mich sehr gut, dass die Linke damals noch am Start war, auch Gregor Gysi und so. Mhm. Ja, die haben damals noch gesagt, Europe turn left. Ich war bei diesen, auch Mélenchon, also den heute in Frankreich, ja, der Linkspopulist. Also damals, Stefan Essel, empört euch, die Jugendlichen aus Südeuropa vor der Zentralbank, da war ich dabei, ja, schwarzer Block vor der EZB, 2012 und so weiter.
Attack auch.
Ja, Attack, da gab es noch eine richtig linke Bewegung, die nur gesagt hat, Europe turn left. Wir haben nicht turn left, wir haben Austeritätspolitik gemacht und dann ist Walter Benjamin, ja, die gescheiterte soziale Revolution hat den Faschismus produziert. Ja, und das, also da müsste man jetzt mal lange drüber reden, aber seitdem haben wir natürlich eine populistische Dekade. Die PiS gewinnt 2015, Marine Le Pen hat ihren ersten wirklich großen Durchbruch 2012 bei den Wahlen, also es ist eine direkte Korrelation. Ja. So, und insofern habe ich dann in Reaktion auf diese ganzen Geschehnisse, vor allen Dingen, weil ich ja in diesen deutsch-französischen Debatten sehr drin war und weil ich auch, dazu habe ich viel geschrieben, ja, also Wie hältst du es mit Europa ist ein Buch von mir dazu, wie ich gesehen habe, wie die deutsch-französischen Beziehungen über diese Frage, diese Euro-Frage komplett, ja, also wie soll ich sagen, verdorben wurden, ja, also das kann man sich wirklich mal im Detail angucken, was da 2012, 13, 14 in Frankreich passiert ist. Ein Beispiel, Emmanuel Todt, französischer Intellektuelle, mit dem saß ich 2013 mal in einer französischen Fernsehsendung, so eine Art Anne-Will-Sendung, ja, da hat der Emmanuel Todt literalement gesagt, le but de l'industrie allemande est l'extinction de la France, das Ziel der deutschen Industrie ist die Ausrottung Frankreichs, ja. Da habe ich natürlich dagegen gehalten, hat gesagt, wir wählen mal hier andere Wörter, ja, aber am Tag danach hat mich die deutsche Botschafterin aus Paris angerufen, ja, also ich will nur sagen, das war so hot, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. Und insofern war dann mein Bedürfnis zu sagen, Leute, so geht's nicht. Wir hatten ja dann auch alle Ratsvorschläge, muss man schon sagen. Also die EU, der EU-Rat hat noch ganz gut funktioniert. Wir haben am 5. Dezember 2012 kriegten wir noch diese Vorschläge, Genuine Economic and Monetary Union. Kann jeder das PDF im Internet finden, ja. Genuine Economic and Monetary Union, also GEMU, ja. Und dann hat der Rat das vorgeschlagen und wer hat natürlich nicht mitgestimmt? Sigmar Gabriel für Deutschland am Ratstisch. Ja, also wenn ich einen Punkt machen wollte, der natürlich dissimuliert ist und sublimiert ist und den man ein bisschen länger ausführen müsste, aber wenn Sie nach Stefan Zweig gehen und sagen, während der Bankenkrise hatte Deutschland die Frage, europäisches Deutschland oder deutsches Europa, dann haben wir, dieses Land, die Bundesrepublik, während der Bankenkrise die letzte Chance verspielt, ein europäisches Deutschland zu haben. Wir haben deutsches Europa gemacht, ja. Und in dem Moment, wo wir deutsches Europa gemacht haben, hatten die alle noch eine historische Resonanz, ja, weil letztes Jahrhundert ist ja schon mal was passiert.
Yeah.
Und auf einmal gab es Reaktionen auf, also nationale Reaktionen auf das deutsche Europa. Und diesen Zusammenhang zu sehen, den wir ja heute nicht mehr sehen, weil wir ja heute sozusagen mit dem Fingerzeig sehr schnell dabei sind, ja, die bösen Populisten und Marine Le Pen und die Orban und Peace und lalala, diesen Zusammenhang nochmal auszuarbeiten, ich glaube, darauf werde ich nochmal ein Buch verwenden. Das ist mir sehr wichtig.
Da habe ich ja fast eine Anregung gegeben. Nein, ist aber interessant, weil ich erinnere mich natürlich auch sehr an das Jahr 89, 90. Da war ja auch beim besten Willen nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich weiß, dass auch Frankreich und Großbritannien auch einer vereinten Deutschland durchaus kritisch gegenüberstanden, auch mit diesen alten Argumentationsketten, dass dann ein übergroßes Deutschland irgendwann wieder da ist.
Ja, natürlich. Egon Krenz, der noch im März 1990 irgendwie einen Staatsbesuch in der DDR macht, ja. Und Margaret Thatcher, ja, und die Angst vor dem großen Deutschland. Und sehr gute Frage oder sehr gute Geschichte, aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben das ja damals versprochen.
Ja.
Kohl hat ja damals gesagt, geeintes Deutschland heißt geeintes Europa.
Wir haben viel versprochen.
Und in der Bankenkrise haben wir dieses Versprechen gebrochen, weil wir in der Bankenkrise dann 25 Jahre später deutsches Europa machen, sozusagen durch die Schuldenbremse, durch die deutsche Politik und so weiter. Für mich war das der schwärzeste historische Moment. Also wenn wir das sozusagen retrospektiv mal beurteilen werden, wenn die Archive aufgehen werden und so weiter, dann werden wir diesen Zusammenhang, glaube ich, sehen. Die Chance, die wir hatten 89, 90 mit Gorbatschow, weil es war ja dann doch eine Chance und Mitterrand hat mitgemacht und wir kriegen den Euro und die politische Union und Maastricht und so weiter, ja. Und dann scheitert und scheitert und scheitert es und wir kriegen die Verfassung nicht 2003, dann geht Europa nur noch den Berg runter und am Ende steht diese Bankenkrise und auf einmal sind wir wieder beim deutschen Europa. Ich habe es nicht fassen können damals.
Wir waren kürzlich im Tränenpalast in der Friedrichstraße mit meiner Freundin und ihren Eltern und sie hat dort in das Gästebuch geschrieben, eine vertane Chance zu 1989, eine große vertane Chance. Hat mir sehr gut gefallen, war auch nicht von mir ausgegangen, sie hat es alleine geschrieben. Sie haben ja jetzt auch von einem faschistischen Lauf gesprochen, der dann einsetzte in dieser Zeit europaweit mit den populistischen Parteien. Da passt jetzt das nächste Musikstück dazu, was Sie ausgewählt haben. Da habe ich jetzt mir noch gerade so einen Stichpunkt gemacht, Jeffrey Sachs. Von dem US-Ökonomen habe ich nämlich heute bei mir eine Meldung, 25. Juni, in meiner Audiodatei gehabt. Er hat nämlich erklärt, dass für ihn rechts auch immer mit militaristisch zusammenhängt und er hat somit im Prinzip die Grünen als die rechteste Partei erklärt. Zu diesem Schluss bin ich irgendwann in diesem Jahr auch schon mal gekommen. Ich bin da noch etwas weitergegangen und habe gesagt, es gibt halt keine wirkliche linke Partei mehr. Es gibt ein paar Parteien in der Mitte, da sehe ich auch so BSW, die ich auch sehr unterstützenswert halte. Aber eben rechts, das teile ich so ähnlich. Stimmen Sie dem auch zu?
Ja, also das geht mit Bourdieu, ne? Rechter Arm des Staates, linker Arm des Staates, ja. Der Rechte finanziert immer die Verteidigung, ja, und die Sicherheit und der Linke immer die Sozialaufgaben. Aber in dieser Definition sind die Grünen leider heute einfach nur noch rechts und das ist ganz schlimm.
Das ist schlimm, auf jeden Fall. Eine komplette Umkehrung dieser Geschichte, die man hätte sehen können eigentlich auch in den letzten Jahren. Ich habe das auch oft auf kleinsten Sachen, aber
das würde ich nicht sagen. Also nee. Es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber es gibt so einen Sozialwissenschaftler, der schon 1983 so die ersten Bobo-Artikel über die Grünen hatte, wo er argumentiert hat, soziologisch sind ja sozusagen die Grünen, die Kinder von CDU-Eltern. Ja?
Ja.
Also es gab schon damals von der, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, SPD staatstreu und jugendfrei. Ich glaube, das Buch von 1986, SPD staatstreu und jugendfrei. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber da wurde auch das Argument gemacht, also die SPD ist eigentlich nochmal irgendwie links, aber halt die Arbeiterkinder und so, aber die Jugend, die jetzt sozusagen für Frieden ist und so ein bisschen wie Bobo und die eigentlich reiche Eltern hat, nämlich, dass sie sich auch leisten können, für einen Frieden zu demonstrieren und diese ganzen Geschichten, das sind jetzt die Grünen und der hat aber soziologisch gesagt, die Grünen sind die Kinder der CDU-Wähler, ja, und insofern ist dieses Bobo-Argument, ja, also Bobo ist ja so Schickeria in Paris, dass sich die Grünen um die sogenannte soziale Frage nie richtig gekümmert haben, weil das nicht ihre Stammklientel ist, ja, also irgendwelche Arbeiter oder Underdogs oder so. Das fliegt den Grünen, glaube ich, heute um die Ohren und insofern sind sie im besten Fall halt woke links, ja, wie Sarah Wagenknecht in ihrem Buch ja auch schreibt, also
ja, sehr genau.
Die Selbstgerechten, aber haben das, was man früher mal den Hauptwiderspruch genannt hat, ja, also den marxistischen Hauptwiderspruch, nämlich die soziale Frage, komplett ad acta gelegt, ja. Und das beste Beispiel hatten wir ja jüngst, als Ricarda Lang irgendwie mit 2.000 Euro die deutsche Durchschnittsrente bezeichnet hat, da. Ja, ja, guten Tag, ja.
Auf jeden Fall. Wir spielen jetzt Dietrich Brüggemann, Alle geht Nazis, und über diesen Mann sprechen wir in der nächsten Runde.
Wir sind am Ende, die Liebe ist vorbei, alles ist kaputt, renn davon und schrei. Wir haben die Bombe beide gehört, du hast mich vernichtet und ich hab dich zerstört. Du hast mein Herz in Schutt und Asche gelegt, ich hab deine Seele in drei Teile zersägt. Du willst mein Gesicht nie wieder sehen. Ich will dich vergessen, es gibt nichts zu verstehen. Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit, gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind beide gegen Nazis. Wir sind beide gegen Nazis. Unsere Band ist am Ende, uns fällt nichts mehr ein. Wir haben es versucht und wir lassen es sein. Wir waren eine Kirche und eine Gemeinde. Wir waren mal Freunde und jetzt sind wir Feinde. Wir wollten begeisterte Massen beschallen. Jetzt spielen wir in kalten und halbleeren Hallen. Ich kann euren Anblick schon lang nicht mehr ertragen. Wir wünschen einander die Pest an den Kragen. Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit, gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle, alle, alle gegen Nazis. Am Ende, die Lichter gehen aus. Wir tragen Masken und niemand geht mehr raus. Die Stimmung ist im Keller und die Miete ist krass. Also gehen wir ins Netz und da regiert der Hass. Sex, Essen und Freundschaft kommen voll digital. Wir gehen manchmal wählen und wir haben keine Wahl. Und sowieso kein Geld, egal wie viel wir sparen. Doch wir dürfen auf der Autobahn 300 Sachen fahren. Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit, gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle, alle, alle gegen Nazis. Alle gegen Nazis, 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 alle, alle, alle gegen Nazis. Spiegel steigt, der Regenwald brennt und der Ozean schweigt. Der Mensch heißt Mensch und der Traum ist aus. Wir stecken darin und kommen nicht mehr raus. Die Hoffnung ist tausendmal im Mittelmeer ertrunken. Das Eis ist geschmolzen und der Dampfer gesunken. Unsere Stunde hat geschlagen, unsere Tage sind gezählt. Der Drops ist gelutscht und die Banane ist geschält. Und dennoch und trotzdem, nach all der verlorenen Zeit, gibt's doch eins, was uns bleibt. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle gegen Nazis. Wir sind alle, alle, alle gegen Nazis. Alle gegen Nazis, alle gegen Nazis. Alle gegen Nazis, alle gegen Nazis. Alle gegen Nazis, alle gegen Nazis. Alle, alle, alle gegen Nazis.
Kritisch geht es weiter, Esteban Cortez.
Musik. Beat brennt sich tief in mein Gehirn. Ich pfeif nur die Melodie und treibe euch den kalten Schweiß auf die Stirn. Ein Wort und schon geht es wieder rund. Es ist nicht einmal verboten, aber ihr bekommt gleich Scham vorm Mund. Und trotzdem laufe ich nicht auf Feierschalen, weil ihr keinen Lärm vertragt. Ich erfreue mich viel lieber an den Qualen, wenn der Hass an euch nagt. Ein Witz, politisch nicht korrekt. Und schon fangt ihr an zu keifen und beschmeißt den Nebenmann mit Dreck. Das Nein zu einer bescheuerten Idee. Ihr wart selber niemals standhaft, deshalb tut euch unsere Stärke so weh. Und so lache ich dann über eure Tänze, weil ihr so sensibel seid. Ich gehe immer nur bis direkt an die Grenzen, aber nie gehe ich zu weit. Also tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert und steigt über jedes Stöckchen, das euch einer vor die Füße hält. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß und zeigt fleißig Haltung, bevor der Erste auf die Nase fällt. Eure Pronomen, die sind mir scheißegal. Denn Idiotensprache kann ich nicht verstehen und ich find's auch nicht fatal. So platt, wie ihr euch immer echauffiert. Und dann die richtigen Probleme, die wir haben, völlig ignoriert. Ihr seid so konditioniert und dadurch träge und zum Denken viel zu faul. Das Glöckchen erstmal bimmelt, fließt die Spucke literweise aus dem Maul. Und dann tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert. Und steigt über jedes Stöckchen, das euch vor die Füße fällt. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß. Und zeigt immer Haltung, als gäbe es nichts Schöneres auf der Welt. Musik, das ist die Lüge und der Takt ist blanker Selbstbetrug. Doch ich kenn die alten Muster zu Genüge und aus Schaden wird man klug. Denn immer dann, wenn wir uns viel zu einig werden, sehen sie darin Brisanz. Und dann rocken sie sich wieder mal zusammen für einen schönen Affentanz. Also tanzt, ihr Affen, denn man hat euch gut dressiert. Tanzt, denn ihr seid nur auf Empörung programmiert. Und steigt über jedes Stöckchen, das euch einer vor die Füße hält. Dreht euch, ihr Affen, immer weiter schön im Kreis. Regt euch auf über jeden kleinen Scheiß. Und zeigt eure Haltung, bevor der Erste auf die Fresse fällt.